Am Bistro Matavox. In Ableck an die journalistisch Erbischt von der Vox.
Hallo und herzlich willkommen bei Am Bistro mit der Vox. Bei mir ist heute Joël Adami. Hallo Joël.
Hallo Melanie.
Und mein Name ist Melanie Czarnik. Joël, es geht heute um das Thema Social-Media-Verbot für Jugendliche. Das ist ein Thema, was, ich glaube, seit der Einführung Australiens so ein bisschen durch die Politik geistert, aber jetzt gerade hat es in mehreren europäischen Ländern an Fahrt aufgenommen. Jetzt ist Social-Media ja keine neue Erfindung. Und auch die Probleme wie Cybermobbing oder idealisierte Körperbilder, die gibt es ja auch schon länger. Warum ist das Thema gerade jetzt so politisch präsent geworden?
Das ist tatsächlich eine Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist. Ich nehme vor allem an, dass es mit dem australischen Verbot zu tun hat und aber auch, ja, es gibt einfach so eine Bewegung, muss man sagen, eine Welle von PolitikerInnen, die sich denken, okay, wir müssen da jetzt was tun. Und dieses Verbot ist dann eine Art von Aktionismus, würde ich es jetzt mal nennen, das sich relativ einfach umsetzen lässt. Ich denke aber auch, dass es viel auch mit der Aktualität zu tun hat. Es gibt ja auch jetzt mehrere Gerichtsprozesse in den USA, wo ehemalige Jugendliche, NutzerInnen von Social Media diese Firmen versuchen zu verklagen und halt auch mit diesen Argumenten kommen, das macht süchtig. Da möchte ich jetzt nochmal kurz die Klammer machen, dass Sucht vielleicht der falsche Begriff ist, sondern eher eine schlechte Gewohnheit, so bezeichnet man das zumindest in der Fachliteratur. Aber die Elemente sind schon da, also dieses Doom-Scrolling, Infinite-Scroll, die Algorithmen, die sehr darauf aufgerichtet sind, dass man möglichst viel Zeit auf der Plattform verbringt. Diese Elemente gibt es schon und die sind auch nicht unbedingt gut für Jugendliche. Ich glaube, die sind für niemanden, der das benutzt, gut. Und mein Gefühl ist auch, dass es, ohne dass ich jetzt da viel Beweise dafür hätte, dass es nicht so sehr jetzt die beste Lösung genommen wird, sondern die einfachste und vielleicht auch die, mit denen diese Firmen, die ja trotzdem sehr viel Macht haben und sehr großen Einfluss haben, am ehesten noch leben können. Weil würde man jetzt diese ganzen Mechanismen, die ich jetzt aufgezählt habe, würde man die regulieren oder verbieten, das wäre für diese Plattformen durchaus schlimmer.
Jetzt zeigen Studien ja aber, dass es für junge Menschen tatsächlich schädlich sein kann, Social Media zu benutzen. Du hast zu Recht gesagt, ja, nicht nur für die, sondern für uns alle, wenn wir in so ein Rabbit Hole fallen oder wenn diese Algorithmen vielleicht auch ausgenutzt werden für Radikalisierung oder dass man in so ein bestimmtes, wie gesagt, Loch fällt. Aber, und das schreibst du in deinem Artikel, fand ich sehr spannend, es muss ja nicht für alle Jugendliche schädlich sein, sondern es gibt auch Studien, die zeigen, dass es für bestimmte Jugendlichen sogar positive Auswirkungen haben kann, Social Media zu nutzen und dass da sogar so eine schützende Funktion einnehmen kann. Was hat es damit auf sich?
Also ich glaube, dass das so für alle Jugendlichen gilt, dass das ein zweischneidiges Schwert oft ist, das Benutzen von Social Media. Also einerseits halt diese ganzen Sachen, die wir schon aufgezählt haben, Cybermobbing gibt es, es gibt die idealisierten Körperbilder, es gibt einfach Hate Speech, den man betrifft. Ein Phänomen oder eine Sache, die wir noch nicht genannt haben, die scheinbar einen großen Einfluss auf das geistige Wohlbefinden haben kann, das ist Schlafentzug, der halt dadurch entsteht, dass man die ganze Zeit oder zu lange wach bleibt, weil man noch so lange auf Social Media hängt. Da möchte ich aber sagen, dafür braucht man nicht unbedingt Social Media. Also man kann auch in ein Wikipedia-Rabbit Hole fallen und sehr lange wach bleiben oder einen Romantasy-Roman lesen und sehr lange wach bleiben.
Ja.
Also Jugendliche finden da schon Mittel und Wege, um möglichst lang wach zu bleiben. Das hängt ja nicht unbedingt an Social Media. Aber dann zu den positiven Effekten, die gibt es wahrscheinlich auch für alle Jugendlichen, aber es gibt für manche Gruppen von Jugendlichen, hilft es ihnen mehr, weil sie sowieso schon in einer prekären Situation sind. Das sind Mitglieder von Minderheitengruppen, das sind LGBTIQA-Jugendliche und das sind alle Jugendliche, die kein gutes soziales Netz zu Hause haben. Die können dann in sozialen Netzwerken Halt finden, Community finden, Leute finden, die ihnen helfen und halt auch Informationen finden. Was immer wieder genannt wird in diesen Papers, die ich gelesen habe, ist der Zugang zu Informationen zu geistiger Gesundheit. Das klingt ja ein bisschen paradox, wenn man davon ausgeht, dass Social Media nicht gut für Jugendliche ist und ihre geistige Gesundheit abträglich ist. Aber trotzdem ist das ein Ort, an dem sie Informationen finden. Also das ist, glaube ich, auch etwas, was oft unterschätzt wird. Ich habe das auch dann in den Antworten, wenn ich die Regierung oder andere Parteien von der Opposition gefragt habe, was ist eigentlich mit den guten Effekten, was ist eigentlich mit den Informationen? Die sagen dann, ja, wir wollen ja nicht das Internet ganz verbieten für Jugendliche, sondern nur Social Media. Aber es wird dann nicht beachtet, dass die Jugendlichen halt heutzutage leider, möchte ich als Journalist sagen, ihre Informationen sehr viel aus Social Media beziehen. Und natürlich muss man darüber sich Gedanken machen und sich fragen, wie kann man Medienbildung so gestalten, dass das vielleicht nicht die Hauptquelle ist, aber aktuell ist es sie. Und wenn man die abschneidet, dann fehlt halt auch ein Zugang zu gewissen Informationen, den es vielleicht sonst auch nicht gibt.
Jetzt ist es so, wenn man sagt, man will Social Media verbieten für eine bestimmte Altersgruppe, so für Jugendliche, war es unter 16 oder unter 15 Jahren?
Das hängt davon ab, in welchem Land du fragst. Also in Luxemburg wurden jetzt auch schon zwei Modelle oder drei verschiedene vorgeschlagen. Die LSAP, die hat da irgendwie so ein Stufenmodell, wo es dann eine Erlaubnis der Eltern geben soll in einer gewissen Altersspanne. Und ich glaube, die Luxemburger Regierung ist sich auch noch nicht sicher, ob sie unter 15 oder unter 16 haben möchte. Also das ist noch so ein bisschen in der Grauzone, aber unter 16 wird am ehesten genannt.
Okay, so Pi mal Daumen unter 16. Jetzt hat das natürlich oder hätte das auch Auswirkungen auf alle von uns, die jetzt gerade mal knapp über 16 sind. Und wir müssten uns dann praktisch alle oder jeder, der so ein Konto nutzen will, müsste sich irgendwie verifizieren, ob das Alter dementsprechend ist, dass er dieses Konto uneingeschränkt nutzen kann oder überhaupt nutzen kann. Wie kann das überhaupt technisch funktionieren und was hat das für Folgen für Datenschutz und Anonymität?
Ja, anders als im echten Leben, wo wenn du und ich in einen Laden gehen und uns ein Bier kaufen, wir wahrscheinlich nicht nach dem Ausweis gefragt werden, ist das im Internet ja nicht so einfach. Also man kann natürlich auch ein Selfie fragen, dann muss das aber schon irgendwie so gemacht sein, dass man sich dann auch mal bewegt oder so, dass man auch weiß, okay, das ist echt. Aber ganz oft gibt es jetzt in den Ländern, wo es so ein Verbot schon gibt oder wo es so Zugangsbeschränkungen schon gibt, das sind jetzt vor allem das Vereinigte Königreich und Australien, die beiden großen prominenten Beispiele. Da gibt es dann spezielle Firmen, die sich für die Plattformen um diese Altersverifikation kümmern. Es ist ja so, dass das nicht nur die ganz großen Plattformen sind, vor allem im UK nicht, sondern auch irgendwelche Foren, wo sich Leute über Schallplatten austauschen oder sowas, die dann aus irgendeinem Grund auch zugangsbeschränkt sein müssen. Das heißt, die müssen dann auf die Dienste von so externen Dienstleistern zurückgreifen. Da gibt es zum Beispiel einen großen Player, der heißt Persona, das ist auch vom Peter Thiel, der PayPal mitgegründet hat und jetzt so
nicht unumstritten ist, ja.
Nicht unumstritten ist, um nicht zu sagen, sehr umstritten ist. Der hat das mitfinanziert und bei Persona ist jetzt letzte Woche erst rausgekommen, dass die eine Schwachstelle in ihrer Software hatten und dann sehr viele Ausweisdokumente einfach offen zugänglich im Netz lagen und man davon ausgehen muss, dass diese dann geklaut wurden. Und oft ist es so, dass diese Firmen eine Kombination aus einem Selfie oder einem kurzen Webcam-Check und einem Ausweisdokument verlangen. Das heißt, man braucht quasi die Kombination aus beidem. Das Problem ist dann auch, dass die dann oft diese Daten auch noch irgendwie zum Training ihrer sogenannten künstlichen Intelligenz verwenden. Und dann, wir kennen das alle, wir und unsere 275 Partner kümmern uns um ihre Sicherheit und ihre Privatsphäre. Bitte geben Sie uns Zugriff. Und während das bei einer Nachrichtenseite vielleicht nicht so schlimm ist, ist das bei einer Seite, die unsere biometrischen Daten und unsere Passdaten verwaltet, vielleicht doch ein bisschen schwieriger zu argumentieren oder sich zu überlegen, ob man das wirklich will. Ich habe einen Blogpost gelesen von jemandem, der hat sich auf LinkedIn auch über Persona verifizieren lassen. Also da ging es nicht so unbedingt um das Alter, sondern ist diese Person die Person, die sie vorgibt zu sein. Und der hat das Hobby, dass er das Kleingedruckte in diesen Nutzungsbedingungen liest und hat dann rausgefunden, dass 17 verschiedene Firmen jetzt seine Pass- und biometrischen Daten wow. hat. Und wenn jetzt mein Pass irgendwo im Internet auftaucht, dann ist das vielleicht ja jetzt nicht das Ende der Welt. Ich kann mir dann einen neuen ausstellen lassen und habe den relativ schnell und dann ist vielleicht nicht so viel Schlimmes passiert. Der alte kommt dann aus irgendeiner Liste von gestohlenen Pässen und der wird dann nicht mehr akzeptiert. Aber wenn mein Gesicht oder sonstige biometrische Daten verschwinden, das kann ich ja nicht so einfach ändern, beziehungsweise überhaupt nicht. Mhm. Das heißt, da gibt es ein großes Problem. Wenn wir jetzt rüberschauen, was soll in der EU passieren, was wir Luxemburg machen, die Pläne sind etwas anders. Es gibt ja schon länger diese Gesetze, die kommen sollen zu dieser Digital Wallet, also ein digitales Portemonnaie, wo man dann auch eine digitale Version seines Führerscheins oder seines Ausweis oder seines Passes reintun kann. Und damit soll man sich dann in der EU auf so Seiten ausweisen können, aber halt nicht, dass die wissen, ich bin Joel Adami und hier ist mein ganzes Gerammel von meinem Pass, sondern der Pass sagt dann nur, diese Person hat einen gültigen Pass und ist über 18 Jahre alt oder ist über 16 Jahre alt oder was auch immer die Seite dann wissen will. Das nennt man dann Zero Knowledge Proof. Das ist an sich eine gute Technik. Das ist wahrscheinlich das Beste, was wir kriegen werden. Das ist aber auch nicht unumstritten. Also auch da gibt es Probleme. Ich werde dich jetzt mit den technischen Details dazu verschonen, aber ich gebe ein Beispiel. Wenn ich mich jetzt in einem Monat ausweise und ich bin noch nicht über 18 Jahre alt und zwei Monate später versuche ich es nochmal und da bin ich über 18 Jahre alt, dann kann die Plattform relativ genau wissen, wann mein Geburtstag ist. Und so kann man halt so, je nachdem, welche Informationen da abgefragt werden, kann man dann doch ein relativ genaues Profil von einer Person zusammenstellen. Also die Anonymität ist nicht immer gewährleistet.
Viele WissenschaftlerInnen empfehlen statt eines Verbots ja Alternativen, wie zum Beispiel eine strengere Regulierung der Plattform und auch eine Verantwortungsübernahme für deren Inhalte von seitens der Anbieter. Und natürlich auch mehr Medienbildung, sodass wir alle wissen, was hinter Algorithmen stecken, wie wir vielleicht auch Social Media besser und gesünder nutzen können und vor allen Dingen auch die jungen Erwachsenen, Kinder und Jugendliche. Wer setzt sich in Luxemburg für diesen Ansatz ein, also mehr Medienbildung und Regulierung statt eines Verbots? Und wie könnte eine gelungene Umsetzung aussehen?
Also es gab ja im Januar eine Debatte im Parlament über dieses Thema des Social-Media-Verbots für Jugendliche. Ich habe schon gesagt, die LSAP hat ihren eigenen Gesetzesvorschlag für ein Verbot eingereicht. Die Gräng waren auch eher für ein Verbot. Die Piratenpartei und Die Lenk waren eher nicht für ein Verbot. Das heißt, das sind zwei Parteien, die jetzt eher in die Richtung gehen würden von dem, was du jetzt gesagt hast. Die ADR ist, glaube ich, nicht so viel für Regulierung, sondern sagt eher, das ist ein Problem, damit müssen sich die Eltern befassen und wir vertrauen den Eltern und wir wollen auf keinen Fall ein Verbot. Sie inszeniert sich ja sehr gerne als so Meinungsfreiheitspartei. Das heißt, das kommt dann eher aus dieser Ecke. Es ist auch so, dass die jungen Grünen in Luxemburg gegen ein Verbot sind, also da eine andere Meinung haben als ihre Mutterpartei. Und interessanterweise hat sich jetzt auch die Nationale Schülerkonferenz, die KNELL, zu Wort gemeldet. Ein Organ, was nicht so oft in den Medien vorkommt und glaube ich auch oft eher so ein bisschen unsichtbar ist. Also das ist quasi von allen Schülerkomitees, die in den Sekundarschulen in Luxemburg gewählt werden, die wählen dann nochmal eine eigene Vertretung. Das heißt, das ist wirklich die demokratische Vertretung der SchülerInnen in Luxemburg. Und die sind, jetzt könnte man sagen, natürlich gegen ein Verbot. Also die sehen das nicht als sinnvoll und sind auch eher für Regulierung und mehr Medienbildung. Man muss sagen, dass es in Luxemburg mit B-Secure zum Beispiel schon einen Akteur gibt, der ziemlich gut darin ist, diese Medienbildung gerade in Sachen Social Media und Internetsicherheit zu machen. Es gibt auch andere AkteurInnen wie das Zentrum für politische Bildung, die da auch schon dabei sind. Ich denke, dass das etwas ist, was man ja sowohl in der Schule in allen Fächern ein bisschen machen müsste und natürlich auch die Eltern aufklären müsste über halt so technische Maßnahmen wie eine Abschaltung des Internets über Nacht oder sowas. Das könnte dann vielleicht schon viel helfen bei dem Schlafdefizit, über das wir vorhin geredet haben. Aber es sieht ja eher so aus, als ob dieses Verbot kommt. Das wird sicherlich noch für Diskussionen sorgen. Diese E-Wallet soll im Dezember oder Ende des Jahres verfügbar sein. Mal schauen, wie die Diskussion bis dahin weitergeht.
Wir bleiben an dem Thema auf jeden Fall dran. Danke, Joel.
Sehr gerne.
Wer noch mehr zu diesem Thema erfahren will, der kann sehr gerne deinen interessanten Artikel lesen. Da gibt es auch sehr viel mehr Hintergrundwissen und Verlinkungen zu den genannten Studien. Also man kann sich da sehr schön in das Thema eingraben und sollte das vielleicht nicht spät abends tun, damit man genug Schlaf bekommt. Noch mehr interessante Themen gibt es natürlich jetzt in der aktuellen Ausgabe der Vox. Also gerne zum Kiosk oder noch besser schnell ein Abo bestellen, damit ihr uns und unseren unabhängigen Journalismus auch weiter unterstützen könnt und wir an solchen Themen dranbleiben könnt. Bleibt mir noch zu sagen, danke Joel und ein schönes Wochenende.
Danke Melanie, schönes Wochenende. Ciao.
Ciao.
Das wäre für das Episode von Am Bistro mit der Vox. Dieser Podcast wird produziert von der Wochenzeitung Vox und zusammen erwischt mit Radio Ara. Musik kommt von Throw und steht in der Denker Creative Commons Lizenz. Ihr fand Am Bistro mit der Vox auf den gängigen Podcasting-Plattformen und auf vox.lu. Die Vox ist auch aktiv auf Twitter und auf Facebook. Wir freuen uns über die Likes. Papaya Vox fand ihr alle Freuden um Kiosk.